Also was ich nie dabei habe, ist noch ein zweites oder drittes oder viertes T-Shirt oder solche Dinge. Braucht man beim Fernwandern
Okay.
nicht, braucht kein
Wie viele
Mensch.
T-Shirts hast du denn dabei?
Eins.
Eins. Oh, okay.
Beziehungsweise ein Longsleeve. Also ich habe ein langärmliches Shirt, ich habe eine kurze Hose.
Aber das
Ich
muss man
habe.
doch auch mal waschen. Was zieht man denn dann an?
Ja, das wäre vielleicht mal eine Frage an dich. Wie oft denkst du denn, dass man wäscht, wenn man auf Weiterwanderung unterwegs ist?
Also, ich würde jetzt so intuitiv mein T-Shirt alle 2 Tage waschen. Und da lachte sie
Siehst, ich lache
lauthals.
schon. Nein.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schlendern und Reisen, deinem Podcast mit praktischen Tipps und Inspirationen rund um das Thema Reisen. Falls du heute zum ersten Mal dabei bist, stelle ich mich noch schnell vor. Ich bin Kira, ich bin Fernsehjournalistin und privat leidenschaftliche Reisende. Hello, richtig schön, dass du da bist. Heute wage ich mich hier im Podcast an ein Thema, mit dem ich selber noch absolut gar keine Erfahrung habe: Weitwandern. Also das Wandern von sehr weiten Strecken. Und wenn ich aktuell so meinen Instagram-Feed öffne, habe ich den Eindruck, die Weitwander-Community, die wächst gerade stark. Zumindest werden mir hier fast täglich irgendwelche Videos von Menschen reingespült, die teilweise tagelang, manchmal sogar wochenlang unterwegs sind. Ein Trend? Vielleicht. Ich finde es auf jeden Fall heute heraus. Für meine Gesprächspartnerin Mareike ist das Weitwandern aber sehr viel mehr als nur ein temporärer Trend. Für Mareike ist das Langstreckenwandern nämlich ein ganz fester Pfeiler in ihrem Leben geworden. Und in ihrem Podcast Wanderwach und Kaffee spricht sie außerdem noch mit anderen über die Erfahrungen und Geschichten von unterwegs. Ich freue mich sehr, dass du, liebe Mareike, heute bei mir im Podcast zu Gast bist. Und passend zum Thema Fernwandern führen wir hier heute auch ein Ferngespräch. Die digitale Leitung, die geht nämlich einmal ans andere Ende der Welt, nach Neuseeland. Dort lebst du 12 Stunden voraus. Herzlich willkommen und richtig schön, dass du dir heute die Zeit nimmst.
Ja, danke für die Einladung, liebe Kira. Ich freue mich auch und ich bin schon ganz gespannt, was du alles wissen möchtest übers Fernwandern, übers Weitwandern. Und ich glaube, ich habe da vielleicht auch eine ganze Menge zu erzählen.
Schön. Und du hast es gerade selber gemacht und ich habe es davor auch gemacht, so ein bisschen mit den Begriffen jongliert. Weitwandern, Fernwandern, Langstreckenwandern. Gibt es da so den einen richtigen Begriff?
Ja, also ich definiere das für mich, aber ich glaube, so im Allgemeinen ist es natürlich ganz schwer, wirklich ganz trenngenau abzugrenzen, was ist jetzt eigentlich Weitwandern, was ist Fernwandern, was ist Mehrtageswandern. Ich glaube, wir sind uns einig, wir wissen alle, was Tageswandern ist, dass man einfach einen Tag lang mal unterwegs ist, aber dann wird es schon schwieriger. Also ich grenze für mich ab zwischen Weitwandern und Mehrtageswandern und für mich beginnt Weitwandern erst da, wo es auch, ich sag das jetzt mal ganz platt, wo es auch anfängt weh zu tun und wo es auch
Okay.
anfängt, vielleicht auch mal nicht mehr so viel Spaß zu machen. Und das geht bei mir so erfahrungsgemäß nach 2, 3 Wochen los.
Verrückt.
An einer bestimmten Kilometerzahl kann ich das gar nicht festmachen, weil auf manchen Trails schafft man mehr Kilometer und auf anderen Trails eben nicht so viele Kilometer. Bei mir hängt das immer von anderen Dingen ab. Das Mehrtageswandern jedoch, wo man so kürzere Trails läuft, das sind für mich Wege, die man vielleicht in der Woche, in 2 Wochen maximal laufen kann und wo man auch vielleicht eine andere Art von Vorbereitung hat und wo man ganz anders plant. Also ich sage
Okay.
immer, eine Weitwanderung kann man nicht nach dem Wetter planen, also nicht nach dem kurzfristigen Wetter, wobei man vielleicht so eine Mehrtagestour dann doch mit Blick auf eine Wettervorhersage plant.
Ah
Wenn man
ja.
weiß, irgendwie die nächsten 2 Wochen kommt irgendwie eine schöne Wetterfront, dann gucke ich doch mal, wo ich da irgendwie die 4, 5 Tage und die 80 bis 100 Kilometer irgendwie unterkriegen kann. Aber so eine richtige Weit- und Fernwanderung, ja, da muss man auch mal durch Regenfronten durch. Und da muss man auch mal vielleicht Gewitterstürme aushalten. Und da muss man auch alt aushalten, dass es vielleicht nicht so bequem und so angenehm ist.
Total interessant. War jetzt schon eine Riesenerkenntnis hier für mich, weil ich hatte mir überlegt, ich würde das auch total gerne mal machen, habe mir den Sarek jetzt rausgesucht in Nordschweden, und dachte, ich bin da ein paar Tage unterwegs und bin dann auch Weitwandernde. Aber das bin ich ja dann ganz offenbar nicht. Und auch schön zu hören, dass man vielleicht erstmal mit einer Mehrtagestour anfängt, bevor man dann wirklich zum Weitwandern übergeht. Das ist dann wahrscheinlich erst der übernächste Schritt.
Also ich möchte auch wirklich betonen, dass es meine Definition
Okay.
ist. Es gibt auch Definitionen, wo Weitwandernde sagen, Weitwandern geht da los ab 500, 600 Kilometer. Hat man vorher nur Tageswanderung gemacht, dann können auch 3 Tage durch den Sarek zum Beispiel oder eine Woche durch den Sarek was episch Langes, Weites und damit auch eine Weitwanderung sein. Und irgendwann, je öfter man das macht, desto mehr verschieben sich dann vielleicht auch die Definitionen, was ja, was Weitwandern, was Fernwandern eigentlich bedeutet.
Ja, sich einfach nicht vergleichen, ne? Wie so oft im Leben ist das ein guter Ratschlag.
Ganz genau.
Ja, ich würde gerne noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen, damit wir dich als Person auch ein bisschen besser kennenlernen, ein bisschen besser verstehen. Du lebst in Neuseeland, sprichst aber ganz offensichtlich Deutsch. Wie ist das zustande gekommen? Wie bist du dort gelandet und wie können wir uns das Leben von dir dort vorstellen?
Geboren bin ich in der ehemaligen DDR. Und das Leben bis zu meinem 8. Lebensjahr war sehr eingeschränkt und mit wenig großen Zukunftshoffnungen gesegnet im Sinne von, dass man großartig die Welt sieht und umherkommt und alle Möglichkeiten zu Füßen gelegt bekommt. Also so bin ich gar nicht aufgewachsen, sondern plötzlich ist die Mauer gefallen und plötzlich lag die Welt einem beinahe zu Füßen und man konnte reisen und man konnte die Welt entdecken. Ich war dann relativ viel auch mit meinen Eltern in Europa unterwegs. Und so ging es dann immer weiter, Schritt für Schritt. Also ich habe dann für mich irgendwann immer weiter die Welt entdeckt, dann auch über Europa hinaus mit Work and Travel in Kanada, Work and Travel in Neuseeland, viel durch Europa gereist, viel durch Südostasien gereist. Ich habe dann studiert und habe mein Studium für mich auch so ausgelegt und so gewählt, dass ich durchaus dann auch im Ausland arbeiten kann. Und so hat es mich dann nach China geführt, nach Thailand, nach Polen. Also ich arbeite im internationalen Hochschulbereich. Ich unterrichte in der Germanistik in internationalen Hochschulen und gleichzeitig bin ich auch Repräsentantin des kompletten deutschen Hochschul- und Forschungssystems im Ausland. Also kurzum, jetzt gerade aktuell hier in Neuseeland. Ich bin hier in Neuseeland an der University of Auckland beschäftigt und mich hat's immer rausgezogen in die Welt, beruflich, privat und gerade hier in Neuseeland kann man da ja das noch ganz wunderbar mit Wandern verbinden.
Wie oft im Jahr kommt das denn vor, dass du diese Weitwanderungen machst? Weil ich stelle mir vor, das muss man ja auch gut planen, das muss irgendwie vereinbar sein mit den Arbeitszeiten.
Also so richtige Weitwanderung kann man natürlich nicht ständig machen, dass ich dann wirklich mehrere Wochen oder vielleicht sogar Monate am Stück unterwegs bin. Das macht man alle paar Jahre mal, am besten, wenn ein Vertrag beendet ist und man dann in dieser Übergangsphase zu einem nächsten Vertrag ist. Aber natürlich das Wandern an sich spielt eine ganz, ganz große Rolle in meinem Leben. Das ist für mich absoluter Ausgleich. Und vor allen Dingen hier in Neuseeland versuche ich schon so oft wie möglich draußen zu sein, unterwegs zu sein. Tageswanderungen sowieso, Wochenendwanderungen auch. Das sind alles Themen, die für mich selbstverständlich sind. Aber mal so eine Woche weg zu sein oder mal so zwei Wochen versuche ich schon so dreimal im Jahr, zweimal im Jahr. Schön. Weil man hat ja auch noch andere Interessen. Man hat ja auch Freunde und Familie und man will vielleicht auch mal die Beine hochlegen. Und für ganz viele ist natürlich so eine Fernwanderung so ein Once-in-a-Lifetime-Adventure, weil wirklich auch viel dranhängt. Und für viele, die dann vielleicht den Klassiker machen, wie den Pacific Crest Trail gehen, die nehmen dann ein Sabbatical, so dass man sich dann einfach mal ein halbes Jahr Zeit nehmen kann, Auszeit nehmen kann. Es gibt auch viele, die dafür kündigen, was natürlich dann ein großer Schritt ist, eine große Entscheidung. Absolut. Und da hängt ja nicht nur eine Arbeit dran, da hängt ja auch ein ganzes Leben dran, was man dann mal für ein halbes Jahr dann auf Stopp stellt und man ist dann mal unterwegs. Das ist oftmals gar nicht so leicht umzusetzen, aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
Aha, das ist natürlich jetzt sogar im wörtlichen Sinne zu verstehen.
Genau. Wobei natürlich, wenn noch Care-Arbeit eine Rolle spielt, also wenn man vielleicht Kinder hat oder wenn man pflegebedürftige Angehörige hat, dann geht das natürlich auch nicht so leicht umzusetzen. Selbst wenn da ein Wille ist, ist da nicht immer sofort ein Weg. Viele müssen das schon sehr planen, tun das auch sehr genau planen und wenn man dann zurückkehrt, entweder hat man dann richtig Blut geleckt und will das dann wieder machen und dann schaut man schon, wie man das dann für sich wieder gut planen kann. Oder ja, man kommt zurück und taucht dann wieder in seinem Alltag ein, ist dann zurück und es war dann so eine Once-in-a-Lifetime-Geschichte.
Ja, ich finde das auch schön, dass du das nochmal so rausstellst, dass jetzt hier niemand irgendwie den Eindruck gewinnt, Mensch, wie kriegen das denn andere Leute in ihrem Alltag hin und warum sehe ich überhaupt keine Option für mich, sondern das kann eben auch was sehr, sehr, sehr Besonderes sein, sich so eine lange Zeit dann mal freizunehmen.
Ja, ich bin ja auch relativ gut so in dieser Long-Distance-Hiking-Community oder in der ganzen Szene unterwegs. Eigentlich alle meine Bekannten und Freunde, die sowas regelmäßig machen, haben ihr Leben darauf ausgerichtet.
Ah, okay.
Also das heißt, man lebt dann relativ minimalistisch, man spart dann wirklich jeden Euro, um sich dann so eine Auszeit wieder leisten zu können. Also das ist nichts, was man mal so eben entscheidet und sagt, ja, ich bin dann nächstes Jahr für ein halbes Jahr weg. Also das braucht schon Planung, selbst wenn man das häufiger macht, braucht das schon Planung. Und das sind auch Entscheidungen dann gegen andere Dinge. Also ich zum Beispiel fahre kein Auto. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie ein Auto besessen.
Und das ist dann natürlich,
das ist nachhaltig, und es ist dann auch eine Entscheidung. Ja, das ist dann ein gewisser Minimalismus, den ich lebe, um mir dann andere Dinge erlauben zu können.
Das beantwortet ja schon so ein bisschen auch diese Frage nach dem Trend, dieses Fass, was ich da im Intro aufgemacht habe. Weil wenn du sagst, einige Menschen richten ihr ganzes Leben darauf aus, dann ist es natürlich nichts, was ich jetzt mal ein halbes Jahr mache, weil ich es irgendwie ganz nett finde und weil es angesagt ist, sondern ja, das ist ein Lifestyle viel mehr als ein Trend. Lass uns doch mal gemeinsam auf den Trail gehen. Ich habe persönlich überhaupt keine Vorstellung davon, wie so ein klassischer Tag beim Weitwandern aussieht. Vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen. Gibt es da bestimmte Routinen, die jeden Tag gleich sind? Wie viel Strecke legst du so im Schnitt am Tag zurück? Erzähl mal.
Also ich denke, jeder Trail hat vielleicht auch so seine eigene Routine, wenn ich jetzt so an meine Trails denke, auf denen ich unterwegs war. Aber so generell, also wenn ich drüber nachdenke, generell bin ich nicht unbedingt die Frühaufsteherin. Also ich gehöre nicht unbedingt zu denjenigen, die um 6 schon aus dem Schlafsack kriechen. Also ich würde sagen, so um 7 steht man dann auf, es sei denn, man hat nur wenig Tageslicht zur Verfügung, dann steht man natürlich schon auf, bevor die Sonne aufgeht, um den Tag dann wirklich zu nutzen. Stichwort Winterwanderung oder Wanderung im späten Herbst, wie ich das jetzt auch im November gemacht habe, in den Appalachen in den USA. Aber so grundsätzlich, ja, bin ich morgens so ein bisschen die Langsamere, bin auch nicht so schnell, was das Einpacken von Ausrüstung angeht. Also so 1,5 Stunden brauche ich morgens schon, muss dann natürlich auch meinen Kaffee trinken. Also so Wanderwach und Kaffee. Kaffee spielt natürlich auch bei mir wirklich beim Wandern eine Rolle. Ja, und dann läuft man eben mal los. Und ich laufe gerne weit und lang, auch ohne Pause. Und das Pausenmachen kommt dann erst so am Nachmittag. Ich komme ja aus dem Thüringer Wald und da war der Rennsteig immer ein großes Thema, wo man unterwegs war und generell auch im Thüringer Wald Tagestouren gemacht hat. Und für mich war dann so eine Tour meistens schon so gegen um 3, um 4 zu Ende. Da kehrt man irgendwo ein, trinkt vielleicht einen Kaffee, isst ein Stück Kuchen oder trinkt dann irgendwie so ein Feierabendbier oder so, was ja dann auch richtig gut schmeckt nach so einer langen Wanderung.
Kenne ich auch so, diese Uhrzeit, da enden Wanderungen.
Genau. Ja. Genau, aber beim Fernwandern, da hört man noch nicht so um 3 oder um 4 auf zu wandern, weil da hat man ja locker noch, lass mich kurz überlegen, hat man ja locker noch 3, 4 Stunden, die man noch gut Strecke machen kann. Weil letztendlich geht es wirklich darum, auch Strecke zu machen. Die langen Wege sind teilweise mehrere tausend Kilometer lang und man hat ja auch, was die Jahreszeiten angeht, auch nur ein bestimmtes Zeitfenster zur Verfügung. Also man kann dann teilweise nicht nur 15 bis 20 Kilometer am Tag machen, wobei dieses ganze Thema Kilometer machen finde ich auch immer kritisch. Und ich finde es auch schwierig, wenn man sich dann so vergleicht und wenn dann Zahlen hin und her geworfen werden. Ah, ich habe heute so und so viele Kilometer geschafft. Und du, wie viele hast du geschafft? Finde ich schwierig. Und dann gibt es natürlich auch Trails, wo man einfach nicht viel Strecke machen kann, weil der Weg wahnsinnig anstrengend ist, weil man schwieriges Gelände vorfindet, weil man viele Höhenmeter zu absolvieren hat. Da kann man einfach keine Strecke machen. Aber trotzdem muss man schon schauen, dass man irgendwie doch vorankommt. Und
dann geht's vielleicht eher so um die Aktivitätsstunden und weniger um die Kilometer.
Ja, genau. Und um ganz offen zu sprechen, irgendwann läuft man auch seine 10 Stunden, weil was anderes hat man sowieso an dem Tag nicht vor oder nicht zu tun. Und man genießt dann natürlich auch beim Laufen, also so in dieser Zeit vor meiner Erweckungserfahrung, was das Fernwandern angeht, habe ich es auch immer sehr genossen, irgendwo zu sitzen für eine Stunde, mir Landschaft anzuschauen, vielleicht auch so ein bisschen in die Sonne zu plinseln, ein Buch rauszuziehen, vielleicht schon mal irgendwie einen Kaffee zu kochen oder so. Oder man hat sich irgendwo an der Tankstelle, die da in der Nähe von so einem Waldweg war, mal einen Kaffee mitgenommen. Das wird beim Fernwandern schnell langweilig, weil man ja sowieso draußen unterwegs ist. Und man hat abends dann sowieso Zeit, die man dann quasi vorm Zelt sitzt und wo man dann auch ein Buch lesen kann. E-Book-Reader, Luxusgegenstand. Vielleicht kommen wir da später noch drauf zu sprechen.
Ja, gerne.
Also, um auch aus meiner Perspektive zu sprechen, mich langweilt das einfach, wenn man sich dann einfach auch eine Stunde irgendwo hinsetzt und Landschaft anguckt, die man ja sowieso sieht, wenn ich da wandere. Also
kann
beim Wandern habe ich ja den Blick auch auf die Landschaft und den Blick auch auf den Weg und bekomme genauso mit, was links und rechts von mir passiert und spüre genauso die Sonne auf der Haut oder auch den Regen, aber da macht man ja sowieso keine Pause.
Okay.
es geht immer weiter und der Körper spielt dann auch irgendwann so gut mit, dass man dann so fit ist, dass man dann auch nicht das Gefühl hat, oder ich zumindest dann nicht das Gefühl habe, boah, ich kann nicht mehr, ich muss mich jetzt irgendwie hinsetzen und die Pause muss jetzt eine Stunde lang sein oder so.
Also ja,
so
das kann ich verstehen. Das Gefühl, das fühlt sich dann eher wie Zeitvertrödeln an wahrscheinlich.
Ja, in gewisser Weise ja, in gewisser Weise ja.
Und was hast du so dabei? Also wie ist dein Rucksack gepackt? Ich weiß wirklich gar nichts. Du musst mich wirklich komplett bei Null abholen. Das ist wahrscheinlich dein Zelt dabei und Kleidung und Essen. Oder wie bist du vorbereitet?
Ja, also so aus Fernwandererperspektive gibt es da ganz verschiedene Philosophien. Also es gibt natürlich die Philosophie des Ultraleichtwanderns, von dem du vielleicht schon mal gehört hast. Gerade wenn du sagst, dass du auch auf Instagram...
So abgesägte Zahnbürsten und so, ne? Das habe ich gesehen.
Genau, so abgesägte Zahnbürsten. Das ist immer so das klassische Beispiel. Da würde ich mich nicht ganz so zuordnen. Ich bin schon leicht unterwegs, aber meine Zahnbürste, ja, die säge ich nicht ab. Also jetzt ganz allgemein gesprochen, Kira, man versucht schon beim Fernwandern so leicht wie möglich unterwegs zu sein. Denn man muss ja auch alles tragen. Und wie gesagt, wenn man dann nicht schon um 3, um 4 nachmittags den Tag beendet, trägt man dann auch seine Ausrüstung sehr, sehr lange mit sich umher. Und da geht es dann vielleicht auch eher um die Bequemlichkeit auf dem Trail als um die Bequemlichkeit dann im Camp. Also es gibt auch diesen Spruch, I'd rather have more comfort on trail than comfort in camp. Also ich bin lieber bequem unterwegs, das heißt leicht unterwegs, mit leichteren Rucksack, leichterer Ausrüstung und verzichte dann daher auf den Komfort, den ich vielleicht im Camp habe, wenn ich Wechselkleidung dabei habe oder vielleicht Campschuhe oder mein ganz dickes Lieblingsbuch, 1000 Seiten Dan Brown oder was auch immer, Ken Follett. auf sowas verzichtet man dann. Ich gehöre auch nicht zu denjenigen, die ihre Ausrüstung auf die Waage legen. Aber wie gesagt, ich versuche schon relativ leicht unterwegs zu sein. Zum Beispiel mein Rucksack, der wiegt keine 800 Gramm.
Das
ist sehr wenig. Also wenn man so diese typischen Backpacking-Rucksäcke sich anschaut, da gibt es so eine deutsche Firma, die mit D beginnt. Ich möchte jetzt keine Werbung machen. Die wiegen also ich will dir nicht zu nahe treten, Kira, aber die wiegen leer schon locker 3 oder 3,5 Kilo.
Ja, das stimmt.
Und das ist schon ein Unterschied, wenn man dann vielleicht auch meinen Rucksack nimmt. Und meiner ist noch nicht mal der allerleichteste. Also es gibt Rucksäcke, die sind locker unter 500 Gramm. Und die muss man natürlich dann auch entsprechend packen. Aber vielleicht erstmal noch zu meiner Ausrüstung. Ich habe natürlich dann meinen Rucksack, ich habe ein Zelt, was auch sehr leicht ist, auch deutlich unter 1 Kilo. Ich habe einen sehr, sehr leichten Schlafsack, einen Down-Schlafsack habe ich dabei. Und mittlerweile habe ich eine aufblasbare Schlafmatte dabei. Sonst bin ich immer mit diesen typischen Schaummatten gewandert, aber die sind mir mittlerweile zu unbequem. Also so ein bisschen Komfort möchte ich dann abends auch haben oder nachts.
Schön.
Ich habe ein Kochset dabei, das heißt, ich habe einen kleinen Kocher dabei, eine Gaskartusche, einen kleinen Topf, um Wasser zu erhitzen. Also kochen heißt bei mir Wasser erhitzen, was ich dann irgendwo drüber gieße. Das ist für mich kochen.
Okay.
und natürlich für heißes Wasser, für Kaffee selbstverständlich. Also was ich nie dabei habe, ist noch ein zweites oder drittes oder viertes T-Shirt oder solche Dinge. Braucht man beim Fernwandern nicht, braucht kein Mensch.
Wie viele T-Shirts hast du denn dabei?
Eins.
Eins, oh, okay.
Beziehungsweise ein Longsleeve. Gerade hier in Neuseeland, die Sonne ist so stark und wenn man wirklich so viele Stunden täglich unterwegs ist. Also mein Go-To-Piece ist wirklich ein langärmliches Wandershirt, also kurzärmlich auf keinen Fall. Man verbrennt sich so die Unterarme und es schützt einfach die Haut viel mehr, wenn man langärmlich unterwegs ist. Also ich habe ein langärmliches Shirt, ich habe eine kurze Hose.
Aber das muss man doch auch mal waschen. Was zieht man denn dann an?
Ja, wie oft denkst du denn, das wäre vielleicht mal eine Frage an dich, wie oft denkst du denn, dass man wäscht, wenn man auf Weiterwanderung unterwegs ist?
Also ich würde jetzt so intuitiv mein T-Shirt alle 2 Tage waschen. Und dann lachte sie lauthals.
Du siehst, ich lache schon. Nein, da komme ich gleich noch drauf zurück, aber ich würde gerne noch ausführen, was ich noch alles dabei habe. 3 Paar Socken habe ich tatsächlich dabei. Das ist das Einzige, was ich wirklich in mehrere Ausführungen dabei habe. Und ich habe dann für nachts eine Merino-Leggings dabei und noch ein Merino-Shirt. Und das war's. und eine Wechselunterhose. Also ich habe einen Slip an, den ich halt trage. Also im Gegensatz zu anderen Wanderinnen, die man vielleicht auch so kennt, trage ich tatsächlich nur Unterhose.
Okay. Ach, das ist auch ein Ding, keine Unterwäsche zu tragen.
Ja, weil man sich dann auch ja mal einen Wolf reiben kann zum Beispiel.
Verstehe, ja, klar, verstehe, okay.
Eine Regenjacke natürlich, je nachdem, welche Bedingungen zu erwarten sind, noch eine Mütze oder Handschuhe, so ganz dünne Handschuhe, die aber sehr warm sind. Und für mich mittlerweile unbedingt dabei, gerade Australien, Neuseeland, immer einen Sonnenhut. Ganz, ganz wichtig, weil die Sonne so extrem ist. Ja, natürlich so einen ganzen Beutel voll Technik, das heißt eine Powerbank, um das Handy aufzuladen. Mir sind Kopfhörer sehr wichtig, um zwischendurch auch Podcasts zu hören oder Musik zu hören, zur Motivation. Ich habe einen E-Book-Reader dabei, das ist mein Luxusgegenstand und eine Zahnbürste, nicht abgesägt, eine kleine Tube Zahncreme, Feuchttücher, Toilettenpapier, Tampons, hin und wieder Sonnencreme, Sonnenbrille natürlich.
Da kommt aber doch echt jetzt einiges zusammen, ne? Bei wie viel Kilo landest du denn ungefähr? Ich weiß, du hast nicht gewogen.
Ja, ich würde mal sagen, so Pi mal Daumen, ohne Essen und ohne Wasser, vielleicht 6-7 Kilo. Die richtig ultraleichten Profis, die sind unterwegs mit teilweise 2,5, 3 Kilo, 4 Kilo.
Wahnsinn.
Als ich angefangen habe, als ich zum Beispiel den Pacific Crest Trail gewandert bin, hatte ich 30 Kilo dabei. Da hatte ich noch ein großes Handtuch dabei und auch 5 T-Shirts und solche Geschichten und 3 Leggings und so. Braucht kein Mensch. Ja, und da komme ich wieder zurück zum Thema Waschen. Wie oft wäscht man dann seine Sachen? Also ich wasche dann immer, wenn ich in irgendeiner Ortschaft vorbeikomme. Also selbst wenn man auf langen Wegen unterwegs ist, man braucht ja irgendwann auch mal, ja, wir nennen das Zero Day, also ein Ruhetag. Ein Zero Day ist ein Tag, an dem man 0 Kilometer geht, also keinen Kilometer. Und meistens plant man das dann so, dass man schon am Vortag des Zero Days vielleicht nur so Nero geht, also near zero, beinahe null.
Diese Begriffe, also, Wahnsinn.
Ist dann so ein richtig Hiker-Sprech, genau. Also, dass man quasi das so plant, dass man den halben Tag läuft, dann in die Stadt kommt und da schon seine ganzen Besorgungen machen kann, Proviant nachkaufen, je nachdem, ob man in einer Unterkunft unterkommt, wo man auch seine Sachen mal waschen kann, dann macht man das da. Und wenn man keine Waschgelegenheit gibt, dann gibt's ja auch so Waschsalons, wo man dann einfach mal eine Stunde oder zwei dann totschlägt und dann dort mit seiner Regenkleidung sitzt, währenddessen alles andere gerade in der Waschmaschine ist. Und ja, das macht man dann so je nach Gegebenheit des Trails oder je nachdem, wie auch die oder welcher Entfernung die Ortschaften sind, so einmal die Woche, maximal 10 Tage. Und dann muss man mal einen Pausentag einlegen, an dem man sich dann auch ausführlich duscht.
Ach, herrlich. Ich kenne das Gefühl schon so nach einem Tag wandern zu duschen. Wie muss das bei euch sein?
Wo man dann auch ausführlich gutes Essen isst, also Obst und Gemüse und Salat und einfach auch wieder Kalorien nachtankt oder einfach auch Eis isst. Also alles, was man so,
nicht dabei
erträumt.
Hat
auch, ne? Genau, was man nicht dabei hat.
Was isst du denn grundsätzlich? Jetzt mal ganz kurz dazwischen gefragt.
Ja, also gesund ist das nicht, was man so isst.
Okay.
Also auf den richtig langen Trails kommt es wirklich darauf an, dass man hochkalorisches Essen dabei hat, was natürlich relativ leicht ist.
Ja.
Zum Frühstück zum Beispiel habe ich dabei Haferflocken mit Nüssen. Und das wird dann einfach nur mit heißem Wasser aufgegossen. Und wenn ich mich besonders verwöhnen möchte, kommen dann noch Schokolinsen rein. Dann zum Mittag gibt's dann meistens irgendwie Cracker und Käse. Und zum Abendessen gibt's dann 3-Minuten-Nudeln, die sogenannten Ramen-Noodles, die man dann auch nur mit heißem Wasser aufgießen muss.
Oh, die sind ja eigentlich auch ganz lecker, aber jeden Tag, weiß ich jetzt auch nicht.
Ja, aber dann, wenn man das alles auch tragen muss, dann ist das dann okay, wenn man das dann jeden Tag isst. Und dann zwischendurch Unmengen von Nüssen, getrocknete Früchte, Schokolade natürlich. Auf den kürzeren Wegen jedoch, ich bin mittlerweile dazu übergegangen, auf Mehrtagestouren echt gutes, gesundes Essen mitzunehmen. Und da bin ich dann auch gerne bereit, mehr zu tragen. Also wenn man mich hier in Neuseeland antrifft, wenn ich 3 oder 4 Tage unterwegs bin, habe ich Avocados dabei, Möhrchen, Gurken, Paprika, gutes Brot, guten Käse, hin und wieder auch mal Oliven. Also dann habe ich auch richtig gutes Essen dabei, worauf ich richtig Lust habe und trage das dann auch.
Das wird ja auch von Tag zu Tag weniger und leichter. Das ist
genau,
ja das Schöne.
Ganz genau. Das kommt ja auch noch dazu. Ja.
Ich würde noch mal gerne auf die Hygienesituation blicken, weil ich höre deinen Podcast ja selber auch sehr gerne. Und da ist letztens dieser Satz gefallen, nee, Seife haben wir aber nicht dabei. Mit Seife waschen wir uns nicht. Wieso nicht? Wieso habt ihr nicht einfach irgendwie eine kleine Tube Seife dabei?
Wo will man sich dann mit Seife waschen? Das ist, glaube ich, die erste große Frage, die man sich stellen sollte. Weil man ist draußen in der Natur unterwegs und wenn man sich in einem Bachlauf oder Fluss oder See mit Seife wäscht, das hinterlässt ja auch Chemikalien. Natürlich gibt es Seife, die angeblich biologisch abbaubar ist und ökologisch wertvoll und was auch immer. Aber trotzdem ist das nichts Natürliches. Also ich selber, ich habe immer sogenannte Wet Wipes dabei oder man sagt auch Hiker Shower, also feuchte Tücher. Das ist die Hiker Dusche.
Okay.
Manchmal je nach Trail habe ich da so ein Seifenkonzentrat dabei, so eine ganz kleine Tube. Gerade wenn man dann auch unterwegs ist als Frau, wenn man seine Periode hat, also hin und wieder seine Hände dann auch mal mit Seife zu waschen, das ist schon toll. Man sagt ökologisch abbaubar, aber ja, es verdampft ja nicht. Dann kann man sich mal irgendwie ein bisschen Wasser in so ein kleines Gefäß und man geht dann wirklich abseits von allen Bachläufen und von dem See oder Teich oder je nachdem, wo man das Wasser dann bekommen hat und versucht sich dann die Hände ein bisschen zu waschen. Aber sonst Körperpflege wird da tatsächlich vernachlässigt.
Okay.
Ich habe das auch tatsächlich in meiner aktuellen Episode im Gespräch mit Jenny auch schon gesagt, dass man irgendwann, wenn man lange unterwegs ist und eben nicht so diese üblichen Körperpflegeroutinen anwenden kann, die man sonst im Alltag macht, irgendwann reguliert sich der Körper wieder, die Haut insbesondere. Erstmal spannt die Haut, weil die vielleicht eine Lotion vermisst oder die übliche Creme vermisst. Aber irgendwann reguliert sich das alles, auch der natürliche Fettgehalt der Haut reguliert sich dann wieder. Die Haare werden natürlich erstmal ein bisschen fettig, aber auch das reguliert sich dann wieder auf ganz geheimnisvolle Art und Weise. Und man riecht sich auch nicht. Also wenn man dann unterwegs ist,
das ist gut.
Man riecht sich nicht.
Okay, aber andere riechen einen wahrscheinlich schon, ne?
Andere Fernwanderer riechen einen auch nicht. Es spielt dann auch keine Rolle. Es spielt einfach keine Rolle. Und es gibt auch unter den ganzen Fernwanderern immer so einen Spruch, dass man, wenn man sich einer Stadt nähert oder einer Ortschaft nähert, man riecht dann schon den Weichspüler, bevor der Tageswanderer dann um die Ecke kommt. Das ist tatsächlich so, ja.
Ah, interessant, weil die Sinne auch ganz anders geschärft sind, ne?
Ja. Man hat eine ganz andere Wahrnehmung und plötzlich riecht man so einen Weichspüler und man weiß dann schon, gleich kommt dann irgendwie so ein Tagestourist oder so. Und die Stadt nähert sich. Und dann plötzlich kommt man in den Ort und plötzlich fängt man an zu stinken. Also plötzlich nimmt man sich selber so wahr und denkt sich so, oh Gott, was tue ich jetzt diesem armen Restaurant an, wo ich jetzt reingehe, weil ich Hunger habe? Was tue ich jetzt diesen Supermarkt an, wenn ich reingehe, weil ich jetzt irgendwie meinen Proviant nachkaufen möchte? Sollte ich nicht vielleicht erstmal in die Unterkunft und duschen? Genau. Also man geht dann erstmal ausführlich duschen. Also es soll alles nicht heißen, dass wir Fernwanderer uns darin suhlen, eben schmutzig und verschwitzt und dreckig und stinkend durch die Welt zu laufen. Es ist einfach so. Das kommt mit dem Fernwandern. Und Hygiene auf dem Trail wird wirklich dem Wandern untergeordnet und es spielt keine Rolle. Und ich hatte eine ganz interessante Erfahrung, also wenn ich da kurz eine Geschichte erzählen darf. Ich war mit meiner Mutter auf Island und auf Island gibt es ja den tollen Weg Laugavegur. Das haben wir, glaube ich, in 4 Tagen gemacht und wir haben in Hütten übernachtet. Und meine Mutter ist erfahrene Tageswandererin und wir waren auch schon auf verschiedenen Touren über mehrere Tage unterwegs, aber dann immer in Airbnbs oder Bed and Breakfasts. Und für sie wäre das die erste Hüttentour gewesen und sie fragte dann auch so, Mensch Mareike, 4 Tage, 3 Nächte, braucht man da nicht irgendwie ein Set Wechselklamotten oder ein Deo oder so? Und da habe ich natürlich nur gelacht. Und sie hat sich dann drauf eingelassen und wir waren dann ja ohne Handtuch, ohne Deo, ohne Seife, ohne Körperpflegeartikel unterwegs, weil die braucht man ja auf 4 Tagen erst recht nicht. 3 Nächte, mein Gott, sind dann wirklich nicht schlimm. Und wir hatten einfach die beste Zeit, weil wir dann abends in der Hütte Zeit hatten, einfach Tee zu trinken, 3 Minuten Nudeln zu essen, uns zu unterhalten, währenddessen alle anderen draußen in einer ganz langen Schlange anstanden, im Wind gebibbert haben, weil sie darauf gewartet haben, sich für 3 Minuten ganz kurz heiß duschen zu können und danach dann auch in das neue Set Klamotten zu werfen und ja, dann auch gut zu riechen. Aber das waren dann diejenigen, die auch mit sehr, sehr großen und sehr, sehr schweren Rucksäcken unterwegs waren, wobei meine Mom wirklich nur so einen kleinen Tagesrucksack hatte, ich ihren Schlafsack mit in meinem Rucksack hatte und wir halt relativ einfach, entspannt und auch leicht unterwegs waren, weil wir eben auf diese, ja, auf diese Rituale des normalen Lebens verzichtet haben, weil es tatsächlich nur 3 Nächte, 4 Tage waren.
Aber auch mal ein schöner Gedanke, so den eigenen Alltag jetzt in meinem Fall zu reflektieren, um vielleicht einfach mal zusammenzurechnen, wie viel Zeit bringe ich dafür auf, mich zu pflegen, zu duschen, mir die Haare zu machen, vielleicht da mal ein bisschen zu reduzieren, das schafft natürlich Zeit für andere Dinge. Habt ihr jetzt so ganz direkt gemerkt bei der Wanderung? Ich habe ja eben gesagt, dass ich auf Instagram dann die Leute sehe, die ihre Videos hochladen und die sich auch selber gerne so ein bisschen beim Weitwandern inszenieren. Wie handhabst du das denn mit dem Handy? Ist das überhaupt die ganze Zeit an? Spielt es eine Rolle? Filmst du überhaupt noch oder ist das eher etwas, was für den Notfall vorgesehen ist?
Also ein Handy spielt eine ganz, ganz große Rolle, weil Handy ist Navigation, Handy ist Notrufsender, Handy ist Kontaktlinie oder Lifeline nach Hause zu Freunden, zu Familie. Handy ist auch Unterhaltung und Handy ist natürlich Festhalten von Momenten. Also natürlich ist mein Handy immer dabei, leider. Also ich muss mittlerweile sagen, leider, weil es viel zu oft auch zu sehr ablenkt, weil man mittlerweile ja doch in vielen Regionen Netzabdeckung hat und dann kommt das, was man eigentlich für eine gewisse Zeit auch mal hinter sich lassen möchte, kommt dann zu einem auf den Trail und stattet dann immer so einen kleinen Besuch ab im Sinne von piep, piep, dann kommt irgendwie eine Nachricht, dann guckt man in die E-Mails, dann guckt man, wie die Weltlage so ist und welche News gerade reingekommen sind und so weiter. Und das bringt einen dann gedanklich wieder in die Welt außerhalb des Trails. Ich selber, ja, ich filme nicht. Ich benutze lieber meine Augen und gucke mir die Gegend an. Aber ich fotografiere natürlich auch ganz viel. Und was ich auch gerne mache, das bringt wahrscheinlich das ganze Thema Podcasten mit sich, dass man hin und wieder auch mal Geräusche aufnimmt. Vogelgezwitscher am Morgen. Gerade hier in Neuseeland ist das Wahnsinn, wenn die Sonne aufgeht, was da für ein Vogelgesang da in der Luft liegt. Oder das Knirschen seiner Füße auf dem Weg oder Wasserrauschen oder Meeresrauschen. Das kann man ja ganz wunderbar mit dem Handy aufnehmen. Aber du hast schon ganz recht, es scheint durchaus so ein Trend zu sein, dass gefühlt jeder irgendwie einen YouTube-Kanal hat und Instagram-Channel, wo dann all das gezeigt wird, was man unterwegs so erlebt. Ja, also manchmal wünschte ich mir auch, ich hätte eine ganz tolle Kamera dabei und nicht nur das Handy, wobei Handys ja auch tolle Bilder machen. Aber man sieht da schon Landschaft und man sieht da schon Gegenden, die wirklich grandios sind und die möchte man natürlich auch so gut wie möglich festhalten.
Verstehe ich, ja. Wir haben jetzt schon ganz viel darüber gesprochen, wie es im Optimalfall läuft, wie alles läuft, wenn alles reibungslos abläuft. Kommen denn auch manchmal unvorhergesehene Situationen dazu oder was sind so gängige Pannen, die einfach immer mal wieder vorkommen? Gibt es da so Klassiker, auf die man sich vielleicht auch schon ein bisschen vorbereiten kann?
Also generell denke ich, sollte man sich vorbereiten, natürlich. Viele, die wenig Erfahrung haben, bereiten sich aber aus meiner Sicht vielleicht auf die falschen Dinge vor. Also eine ganz große Rolle scheint immer zu spielen, wie kann ich möglichst noch mehr Gewicht sparen? Wieder Stichwort abgesägte Zahnbürste und so. Also das scheint eine ganz, ganz große Rolle zu spielen, am besten auch mit Excel-Tabelle, dass man ganz genau aufführt, wie viel Gramm irgendwas wiegt. Alles legitim, aber ich denke, man kann auch viel Spaß haben, wenn man eben nicht ultraleicht unterwegs ist. Und vor 20, 30 Jahren sind auch schon Leute den Pacific Crest Trail gegangen oder den AT, den Appalachian Trail, und die hatten auch Spaß und die hatten keine Ultraleichtausrüstung und die sind da mit Jeans gewandert zum Beispiel, ja. Also ich finde, viel wichtiger ist, sich dahingehend vorzubereiten, was kann passieren und welche Situationen können auf den Trail eintreten und wie verhalte ich mich dann? Klassisches Stichwort Gewitter. Wie verhalte ich mich bei Gewitter?
Ah ja.
Dass man sich vorher informiert, wie beobachte ich die Wolken, welche Wolken könnten wahrscheinlich auf ein Gewitter hinweisen oder bin ich vielleicht in der Gegend unterwegs, zum Beispiel Rocky Mountains im Sommer, wenn man oben in Colorado auf den baumlosen Bergen unterwegs ist, da trauen sich immer mal Gewitter zusammen. Was macht man dann? Man geht einfach weiter, beobachtet natürlich die Wolken und wenn das Gewitter dann kommt und das Gewitter über einen ist, natürlich absteigen. Also wirklich möglichst schnell absteigen, tiefer kommen, nicht unter einem einzelnen Baum Schutz suchen, sondern irgendwie in den tiefer gelegenen Wald und auch nicht irgendwie, wenn man einen Eispickel dabei hat, dann den Eispickel wie eine Antenne dann Richtung Himmel strecken oder so natürlich.
Okay, ne? Das ist ein guter Tipp.
Oder wie kann ich das Wetter lesen? Wolkenzug zum Beispiel. Oder wie quere ich Flüsse? Ganz, ganz wichtiges Thema, gerade hier in Neuseeland. Wie komme ich über Flüsse drüber? Wie verhalte ich mich? Warte ich vielleicht lieber? Welches Risiko gehe ich ein?
Schuhe ausziehen oder nicht?
Schuhe natürlich nicht ausziehen, genau. Hier in Neuseeland gibt es sogar Flussquerungskurse, weil mittlerweile kommen ja so viele Wanderer, um in Neuseeland den Te Araroa zu wandern. Da werden Flussquerungskurse angeboten, was ich super finde. Und gerade wenn man wenig Erfahrung hat, ist das eine echt gute Sache, so Erfahrung zu sammeln in so einem Safe Space, wo man auch Anleitung hat, wo andere Menschen dabei sind. Und wo man sich selber mal ausprobieren kann, wie fühlt sich das überhaupt an, in so einen mehr oder weniger reißenden Fluss zu steigen? Oder wie sieht überhaupt ein Fluss aus, der noch querbar ist? Oder wie sieht ein Fluss aus, den man vielleicht nicht mehr queren sollte?
Ich hake einmal kurz ein, ich habe das in Alaska erlebt, da musste ich auch mehrfach Flüsse queren. Und für mich war das halt wirklich so ein Aha-Moment, dass ich meine Schuhe nicht ausziehen soll. Und dass man danach ja dann wirklich den ganzen Tag einfach mit nassen Schuhen rumrennt. Und dass das das geringere Übel ist, als da irgendwie wackelig ohne Schuhe unterwegs zu sein.
Ganz genau. Und deshalb tragen wir Fernwanderer ja eben auch Trailrunning-Schuhe, die schnell trocknen und möglichst auch nicht waterproof sind. Weil wenn einmal Wasser drin ist, kommt das Wasser nicht wieder raus.
Guter Hinweis.
Ganz einfache Trailrunning-Schuhe mit Mesh. Die werden zwar nass, aber sind nach 1-2 Stunden wieder trocken. Und sich auch darauf vorzubereiten, was mache ich in echten Notsituationen? Also, dass man dann keine Panik schiebt. Wie reagiere ich dann, wenn ich wirklich einen Unfall habe?
Hattest du mal so eine richtige Panne, die wirklich brenzlig war?
Ich war mal auf dem Aconcagua, das ist der höchste Berg auf der Südhalbkugel, ist einer der 7 Summits. Da waren wir in einem Schneesturm gefangen. Also im Zelt, im Schneesturm, draußen heulte der Wind über 100 km/h, Schnee wirklich von der Seite, türmte sich am Zelt auf und ich bin panisch geworden. Und also so panisch, dass ich gesagt habe, okay, mir reicht's, ich muss jetzt von diesem verflixten Berg runter.
Glaube ich.
Und mein Kumpel, mit dem ich da unterwegs war, also wir waren zu dem Zeitpunkt zu zweit, weil unser weiterer Kumpel, der wurde da schon evakuiert, weil der hat ganz schlimm Höhenkrankheit bekommen.
Oh je.
Und der, also mit dem ich dann unterwegs war, der sagte dann, du beruhigst dich jetzt erstmal, wenn du nämlich jetzt aus dem Zelt rausgehst, dann wird's brenzlig. Hier drin sind wir jetzt sicher. Aber wenn du rausgehst in den Sturm und jetzt vom Berg absteigen möchtest, dann gebe ich dir Brief und Siegel, dass du da unten nicht lebendig ankommst.
Wie gut, dass der so klar geblieben ist, ne?
100%, ja, also der ist super klar und super rational und pragmatisch und der hat dann auch ganz schnell dadurch dann meine Panik eindämmen können und er hat ja total recht und beim Fernwandern sagt man ja auch, never quit on a bad day. Also man soll nicht an einem schlechten Tag aufgeben, denn um zurück zu diesem Schneesturm zu gehen, als der Schneesturm vorbei war und die Sonne wieder geschienen hat, gab es keinen Grund mehr vom Berg abzusteigen und das aufs Fernwandern zu übertragen. Also ich hatte auch Situationen, ich mag zum Beispiel keinen Regen. Ich bin so ein bisschen dafür bekannt, dass ich keinen Regen mag.
Kannst verstehen.
Das ist in Neuseeland nicht so toll. Also ich hatte da auch schon Fernwanderungen oder Wanderungen, wo ich viele Tage hintereinander im Regen unterwegs war. Und da hat man irgendwann auch keine Lust mehr. Und dann ist die Laune wirklich am Boden und die Motivation sowieso verschwunden. Und dann zu sagen, boah, ich höre jetzt auf, ist nicht die ganz richtige Entscheidung. Vielleicht sollte man dann eher mal einen Ruhetag einlegen. Ich habe dann auf dem einen Trail, wo das wirklich so schlimm war und mich so von der Motivation so runtergezogen hat, bin ich vom Trail runter und war dann ein paar Tage in einer anderen Region mit dem Mountainbike unterwegs, einfach um was anderes zu machen, um mal irgendwie vom Regen wegzukommen. Und irgendwann ist die Regenfront weitergezogen und dann bin ich zurück auf den Trail und bin bei Sonnenschein und blauem Himmel weitergelaufen. Und wenn ich wirklich während dieser Regenzeit, während dieser vielen Tage Regen abgebrochen hätte, ich hätte das bis heute bereut.
Du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass man eben manchmal auch so Durststrecken durchhalten muss, weil es danach eben wieder besser wird. Hast du vielleicht so einen hilfreichen Gedanken, den wir jetzt auch den Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben können, wenn man manchmal irgendwie einfach denkt, ich kann nicht mehr, mein Körper streikt, ich habe keine Lust mehr, gerade ist alles blöd, aber man muss vielleicht noch 10 Kilometer schaffen, weil da die Unterkunft ist oder so. Was für ein Gedanke hilft dir da?
Der Gedanke, der mir immer auf Fernwanderung hilft, wäre, was ist denn jetzt die Alternative? Und zwar weniger im Sinne von, ich bleibe jetzt hier sitzen und weine jetzt und bin ganz voller Selbstmitleid, weil mein Körper jetzt irgendwie sagt, ich will nicht mehr und es sind noch 10 Kilometer bis zur Unterkunft. Nee, eher im Sinne von, die Alternative wäre jetzt, dass ich am Schreibtisch sitze und Projekte bearbeite oder mich mit Kollegen rumschlagen muss, auf die ich jetzt in dem Moment vielleicht keine Lust habe. Oder dass ich die Steuererklärung machen muss oder so.
Also das, die zieht immer.
Das zieht, glaube ich, immer. Und dann läuft man auch noch die verbleibenden 10 Kilometer bis zum Hostel oder bis dahin, wo man dann plant, sein Zelt aufzuschlagen. Zum einen, die Alternative wäre jetzt an dem Schreibtisch zu sitzen und eben nicht dieses Privileg zu haben. Weil ich finde, das ist ein absolutes Privileg, was man hat und was man sich nimmt, draußen unterwegs zu sein. Und wenn man dann... Ja. Ich sag's jetzt mal ganz platt, wenn man dann weinerlich auf dem Stein sitzt und sich selbst bemitleidet, dass man jetzt irgendwie die 10 Kilometer nicht mehr laufen kann, ja, dann weiß ich auch nicht mehr.
Dann sollte man das Hobby oder die Leidenschaft nochmal überdenken.
Ja, und wie ich es eingangs auch sagte, Fernwandern ist halt auch das, wo es dann eben auch nicht mehr schön ist. Und man hat dann auch die schwierigen Tage und die schlechten Tage, das Regenwetter und die Motivationstiefs und auch die großen Fragen des Lebens kommen dann vielleicht irgendwann auf, die vielleicht auch belastend sein können.
Ja, man hat viel Zeit mit sich und seinem eigenen Kopf, so stelle ich mir das vor.
Ganz genau, ganz genau. Ja. Und man sagt ja auch beim Fernwandern kommt es überhaupt nicht drauf an, dass man irgendwie fit ist und dass man sportlich ist. Es kommt wirklich auf die mentale Beschaffenheit an. Es ist eine psychologische, mentale Herausforderung. Fernwandern, irgendwann sind die Beine fit, macht der Körper mit, tut nichts mehr weh und die Blasen sind verheilt und von Hornhaut überwachsen. Und dann ist es aber tatsächlich ein rein psychologisches Weitermachen, Weiterlaufen. Und das ist natürlich hin und wieder auch nicht leicht. Und das ist eben auch so ein Aspekt des Fernwanderns, den ich persönlich sehr, sehr faszinierend finde. Und da kommt dann dieses ganze Thema, seine eigenen Grenzen zu erweitern oder zu pushen und seinen eigenen Horizont zu erweitern und zu gucken, was geht. Ich versuche natürlich immer auch Risiken auszuschließen und mich vorzubereiten, Plan B, Plan C vielleicht im Kopf zu halten. Aber trotzdem kommen immer Unwägbarkeiten. Ungeplantes, es ist eine Ungewissheit, es ist doch immer auch ein gewisses Risiko, auf was man sich da einlässt. Und darauf muss man gefasst sein, damit muss man umgehen können. Und dann natürlich, was für viele auch nicht ganz leicht ist, allein unterwegs zu sein. Allein mit sich zu sein, allein mit seinen Gedanken zu sein, allein mit großen Fragen zu sein, auch allein mit Angst zu sein, Angst zu überwinden, großes Thema auch das erste Mal im Wald zu schlafen oder im Zelt zu schlafen, in der Hütte zu schlafen. Auch ich habe immer mal wieder so eine Nacht, wo ich denke, oh, jetzt, was war das für ein Geräusch und was ist das jetzt und was ist jetzt mit dem angesagten Gewitter, kommt das jetzt? Also du hörst schon, Gewitter ist so ein Thema, da habe ich auch irgendwie ein Ohr drauf.
Kann ich verstehen.
Selbst wenn man erfahren ist, gibt es immer dieses Gefühl der Ungewissheit und was kommt da jetzt auf mich zu? Und das ist die Herausforderung, damit umzugehen, das zu überwinden, da ein Selbstbewusstsein für sich aufzubauen und da auch mit sich klarzukommen auf diesem Weg. Das ist das, was dann sicherlich auch nochmal den Unterschied definiert zwischen Mehrtageswandern und Fernwandern. Mhm.
Das Weitwandern und das, was du machst, das ist ja schon etwas für viele Menschen Extremes oder etwas, was viele Menschen eben nicht tun. Was sind so die klassischen Reaktionen, die du bekommst? Was sind so Sätze, die du schon 100-mal gehört hast?
Auch gerade wenn man unterwegs ist und so gefragt wird, Mensch, wo kommst du denn her? Was machst du denn hier? Und wo wanderst du heute noch hin? Gerade dieses, wo wanderst du heute noch hin? Und wenn man dann sagt, naja, ich plane so in 2 Monaten dann dort und dort anzukommen. Die Reaktion, die man bekommt, ist entweder ganz großes Erstaunen und ganz großes Interesse oder nur so ein Nicken, so ein wissendes Nicken. Aber dieses wissende Nicken interpretiere ich oft so, in dem Moment meint die Person, sich verhört zu haben und kann das gar nicht einstufen einordnen, was ich da jetzt eigentlich gesagt habe. Oder gerade wenn man auch in den USA unterwegs ist, das ist ein Autofahrerland, wenn man dann sagt, ich wandere an die mexikanische Grenze, dann kommt so ein Nicken, so ein und man weiß genau, das
ist gar nicht da oben
angekommen.
Genau,
das ist nicht angekommen und das wird nicht eingeordnet oder kann nicht eingeordnet werden, weil es jenseits aller Vorstellungskraft ist. Und das meine ich auch nicht wertend, Es ist einfach eine andere Welt. Genauso, wenn mir jemand sagen würde, oh, ich habe jetzt das Auto so und so mit dem und dem Motor, würde ich auch nur so nicken und sagen, aha. Und wahrscheinlich ist es was ganz Besonderes, aber ich kann es halt in meiner Welt nicht einordnen.
Schöner Vergleich, ja. Kennt man ja auch manchmal. Oder man will sich gar nicht so outen, dass man jetzt keine Ahnung hat und dann überspielt man das so ein bisschen. Ja, klar, verstanden, was du da machst.
Genau, ganz genau.
Ein Thema, was vielleicht auch so ein bisschen damit reinspielt, ich habe mit großem Interesse eine deiner letzten Folgen gehört, Diskriminierung von Frauen im Outdoor-Bereich. Deswegen hätte ich jetzt vermutet, dass vielleicht eine Reaktion auch ist, Mensch, du als Frau alleine unterwegs. Man wird ja leider doch häufig unterschätzt als Frau, nicht nur beim Weitwandern allgemein. Kannst du das nochmal so ein bisschen einordnen, inwieweit das vielleicht auch immer noch eine Männerdomäne ist? Inwieweit das immer noch als ungewöhnlich gilt, dass eine Frau eben ganz alleine unterwegs ist?
Ich habe nicht so viele schlechte Erfahrungen gemacht wie viele andere Frauen. Also es gab schon die ein oder andere Situation, die nicht ganz angenehm war. Von der habe ich ja auch in der Podcast-Episode gesprochen. Oder beziehungsweise, dass man in der Planung seiner Touren schon so plant, um bestimmten Situationen aus dem Weg zu gehen. Stichwort, dass man eben nicht freitagabends auf dem Rennsteig in der Nähe von Ortschaften plant, irgendwie wild zu zelten oder in einer Schutzhütte zu übernachten. Also das ganze Thema, selbst wenn man darauf nicht angesprochen wird, hey, hast du keine Angst, du als Frau allein, aber so dieses ganze Thema, das ist immer irgendwie dabei. Ich würde behaupten, das ist bei ganz vielen Frauen, die allein unterwegs sind, bewusst, unbewusst, direkt, indirekt immer irgendwie auch mit dabei. Und nur weil ich vielleicht nicht so viele schlechte Erfahrungen mache, oder es gibt auch Frauen, die sich auch bei mir gemeldet haben, hey, gutes Thema, gut, dass du es ansprichst, aber ich habe ja solche Erfahrungen noch nie gemacht, dann sage ich immer, ja prima, ich freue mich unglaublich für dich, dass du solche, dass du solche schlechten Erfahrungen nicht gemacht hast, aber es ist nicht selbstverständlich und es gibt eben Frauen, die Erfahrungen machen. Und dann wird auch immer wieder argumentiert, na ja, dann braucht man halt ein bestimmtes Auftreten und dann musst du selbstbewusster sein und ja, nein.
Aber das ist ja auch schon der falsche Ansatz, ganz genau. Ne? Es sollte eigentlich das Außen sich anders verhalten als
ganz genau, das ist der
wir,
Punkt.
Die da irgendwie präventiv schon.
Ganz genau, das ist der Punkt. Ja. Und draußen unterwegs zu sein, soll Freiheit sein und soll auch jeder Person die Freiheit geben, genau so zu sein, wie sie möchte, so weich oder so hart, mit pinken Fingernägeln oder mit Lippenstift oder eben ohne, mit kurzen Haaren oder langen Haaren oder mit pinkfarbenen Schlafsack, um bei bestimmten Klischees zu bleiben, was jetzt natürlich total überspitzt ist von meiner Seite, aber es soll einfach nur sagen,
aber es muss möglich
sein. Und es muss kommentarlos von anderen Personen möglich sein. Ich fühle mich akzeptiert, aber manchmal nicht respektiert mit dem, was ich mache. Da muss noch ganz viel Aufklärungsarbeit geleistet werden, weil viele Personen auch gar nicht wissen, was sie anrichten, wenn sie bestimmte Sprüche sagen oder bestimmte Fragen stellen. Allein, wenn man die Frage gestellt bekommt.
Gib mal ein Beispiel.
Na, wenn man zum Beispiel die Frage gestellt bekommt, was, hast du keine Angst allein als Frau hier draußen? Ich möchte eigentlich gar nicht in die Situation gebracht werden, mich zum einen zu verteidigen, zu erklären und vielleicht dann auch eine Angst zu bekommen. Also ich finde das ganz, ganz schwierig. Das ist das eine. Das andere, eine Situation, die hat eine Bekannte von mir erlebt, die war auf einer Hütte unterwegs und da war ein anderer männlicher Wanderer, der hatte sich schon einen Schlafplatz auf einer oberen Etage, also so eine Hütte, da gibt es so unten so ein Matratzenlager und dann noch so eine zweite Etage mit Matratzenlager und hatte sich dann auf diesen oberen Matratzenlager schon so einen Platz reserviert und dann kamen noch zwei jüngere Frauen wandern dann auch in der Hütte an und der brachte dann so einen Spruch wie, ach, wie toll, jetzt kommen noch zwei hübsche junge Frauen, die können ja dann hier oben auch ihren Schlafsack hinlegen.
Und ja, da fühlt man sich richtig wohl, wenn man dann ankommt.
Genau. Und meine Bekannte, die hat ihn dann darauf angesprochen, weil die hatte vorher noch die Episode gehört und war da so ein bisschen angespitzt auf dieses Thema. Und die hat dann zu ihm gesagt, musste das jetzt sein? Ist so ein Spruch jetzt wirklich nötig? Und er war dann ganz erschrocken und sagte dann, nee, eigentlich nicht. Eigentlich wäre das jetzt vollkommen egal gewesen, wie jemand aussieht oder was das für Personen sind. Also der hat sich dann selber dadurch reflektiert, was man vielleicht auch mal so irgendwie dahin sagt, ja, weil man ja nie irgendwie da mal darauf hingewiesen wurde oder weil man das vielleicht bei anderen Männergruppen mal irgendwie gesehen hat. Und ihm wurde dann bewusst, hey, das ist irgendwie irgendwie vielleicht gar nicht okay gewesen, was ich jetzt gesagt habe.
Schön, auch mutig von ihr, aber muss gar nicht mutig sein. Ja. Aber manchmal traut man sich ja dann doch nichts zu sagen. Aber ein schöner Hinweis, selber auch ein bisschen sensibler zu sein, wenn man Situationen bei anderen erlebt. Das muss ja gar nicht immer was mit einem selbst zu tun haben. Genau. Und manchmal ist es ja auch einfacher, genau, bei anderen dann was zu sagen, als für sich selbst einzustehen.
Genau. Aber, und das finde ich ganz wichtig, das sollte uns Frauen nicht davon abbringen, uns die Freiheit zu nehmen, draußen unterwegs zu sein, weil wir haben genau die gleichen Rechte, unterwegs zu sein. Wir haben sogar noch diverse Vorteile beim Fernwandern, weil wir einfach aufgrund unserer Körperzusammensetzung, was Muskulatur und Fettanteil angeht, haben wir einfach Vorteile von der Natur mitbekommen. Und wir verlieren, das sieht man auch auf diesen großen Wegen ganz oft, wir verlieren nach hinten raus einfach nicht so viel Fett. Männer, die haben dann irgendwann kein Gramm Fett mehr am Körper und verlieren dann Muskulatur. Und wir Frauen haben dann immer noch so ein paar Reserven, die uns durchhalten lassen.
Gibt es vielleicht noch irgendwie so sicherheitstechnisch irgendein Item, was man dabei haben kann, was einem hilft?
Zum einen, ich habe ja schon das Handy erwähnt und dass es immer öfter auch Netzabdeckung gibt in entlegenen Gebieten. Und mittlerweile gibt es ja auch ganz neue Handys einer ganz bestimmten Marke mit einer Frucht, die auch bei nicht vorhandener Netzabdeckung auch einen Notruf absenden können. Aber gerade wenn man auch plant, in entlegenen Gebieten unterwegs zu sein, würde ich unbedingt so ein Personal Locator Beacon empfehlen. Das ist wie so ein Notrufknopf. Da gibt es zum Beispiel von Garmin, da gibt es diesen InReach Mini, heißt der, glaube ich, oder ein InReach. Gibt es auch von anderen Firmen, aber das ist so das gängigste Produkt. Sieht aus wie so ein kleines Mini-Outdoor-Handy, was man dann oben am Rucksack festmachen kann. Und das ist dann ein quasi Satelliten-Messenger. Das ist so ein kleines Gerät, wenn man eben auch außerhalb der Netzabdeckung ist und man in eine Notsituation gerät, dann drückt man den SOS-Knopf und dann werden die Satelliten angepeilt und dann wird ein Notruf abgesendet und dann kommt hoffentlich nach ein paar Minuten oder einer halben Stunde kommt dann der Helikopter, der einen dann da rausholt.
Super hilfreich. Kann das aus Versehen passieren, dass man da drauf kommt, oder gibt es dann noch so einen Sicherheitsmechanismus?
Nein. Es gibt einen Sicherheitsmechanismus.
Okay. Genau. Das wäre ja mein Albtraum, also man ahnt nichts Böses und dann kommt der Helikopter.
Ja. Also ich habe das sonst auch immer so ein bisschen abgetan, auch gerade auf dem Pacific Crest Trail. Der Pacific Crest Trail ist ein relativ einfacher Trail, also einfach im Sinne von, es ist ein sehr sichtbarer Trail, es ist wirklich ein 40 Zentimeter breites Band, was sich von Mexiko nach Kanada zieht.
Okay.
Und das Wetter ist relativ stabil, also man hat wirklich viel, viel gutes Wetter, aber zwischendurch gibt es natürlich trotzdem Risiken wie Schneefelder in der High Sierra oder reißende Flüsse, wo man drüber muss. Aber so grundsätzlich ist es schon ein relativ sicherer Trail. Aber hier in Neuseeland, ich bin ja den Te Araroa gewandert, da haben wir uns dann doch so einen Personal Locator Beacon besorgt, weil hier ist das Wetter nochmal eine ganz andere Nummer. Also hier kann es stark regnen und die Flüsse können extrem ansteigen und dann ist es echt gefährlich. Und es passiert auch relativ viel. Also viele Leute kugeln sich Schultern aus, brechen sich Beine und die Handgelenke werden davon geschwemmt in Flüssen. Schreck. Also Neuseeland, so harmlos wie es ist, was die Tiere angeht, aber so herausfordernd ist es, was das Terrain angeht. Wie sagt man Terrain?
Untergrund?
Das Gelände, was das Gelände angeht. Und da so ein Satelliten-Messenger dabei zu haben, das ist echt schon, das kann eine Lebensversicherung sein. Und gerade Kira, wenn du sagst, dass du Richtung Sarek willst, vielleicht sollte man überlegen, sowas kann man auch leihen. Also so ein Personal Locator Beacon, wenn man das dabei hat, einfach als Backup, falls wirklich was passiert.
Auch fürs Gefühl,
oder wenn man
so
viel
zu
Erfahrung
wissen,
hat.
Zur Not hätte ich Hilfe.
Wobei, also es gibt auch viele, die dann argumentieren, diese satellitengestützten Messenger-Geräte, diese Personal Locator Beacon, die lassen einen dann so in der Sicherheit wiegen und dann vielleicht auch falsche Entscheidungen treffen.
Okay.
Genau. Vielleicht läuft man dann trotzdem durch den Fluss, obwohl man den vielleicht nicht furten sollte, weil da zu viel Wasser mitgeführt wird. Und dann furtet man, weil man denkt, naja, zur Not kann ich ja meinen SOS-Knopf drücken.
Wobei das ja auch ein Worst Case wäre, wenn du da mit dem Helikopter irgendwie raustransportiert wirst. Das will man ja auch nicht.
Aber ich verstehe den Gedanken. Man ja auch nicht. Also selbst wenn man so bedenken sollte, dass ein so ein Personal Locator biegen in so einer falschen Sicherheit wiegen kann, ist es wirklich wichtig, so einen Teil zu haben. Und das kann wirklich den Unterschied machen zwischen, dass eine Tour ganz doof ausgeht und dass man tatsächlich noch gerettet wird. Und ich habe mittlerweile, wie gesagt, auch dieses Teil. Ich habe das nicht überall dabei, aber gerade auf Trails, wo man doch ein bisschen wilder unterwegs ist, ein bisschen weiter weg oder jetzt in Australien, wo es auch Schlangen gibt und wenn man da von einer Schlange gebissen wird, sollte man ja auch relativ schnell gerettet werden.
Wäre besser, ja.
Also da sollte man dann schon so ein Teil dabei haben, genau.
Ja, jetzt lass uns doch abschließend gerne nochmal darauf blicken, was du persönlich daraus ziehst, warum du das machst. Oder du hast ja auch schon mit vielen anderen Menschen gesprochen, die weit wandern. Gibt es da vielleicht so einen gemeinsamen Nenner?
Für mich war relativ schnell klar, was ich total genieße beim Fernwandern, ist dieses lineare Unterwegssein. Dass man einen Fuß vor den anderen setzt und nicht von links und rechts abgelenkt und gestört wird. Also wirklich dieses lineare Unterwegssein auf ein Ziel hinzulaufen und das über Tage, Wochen, idealerweise natürlich über Monate hinweg und diesem Ziel diesem Ziel aus eigener Kraft näher zu kommen. Also ich finde es ganz, ganz krass. Dann dreht man sich rum und sieht irgendwie weit hinter sich am Horizont irgendeine Erhebung, wo man vor einer Woche dran vorbeigelaufen ist. Also dieses Raumdurchschreiten, das hat Fabian, der Extremspaziergänger, bei mir auch im Podcast mal so schön gesagt, dieses Raumdurchschreiten aus eigener Kraft und dadurch Natur zu erleben, ohne Ablenkung von links und rechts, das ist, glaube ich, die Quintessenz, warum ich das persönlich mache. Und da kommt natürlich dieses ganze Thema hinzu, Ausgleich zum stressigen Job. Und ich muss viel, viel reden den ganzen Tag. Ich kommuniziere den ganzen Tag mit Menschen, was mir auch wahnsinnig viel Spaß macht. Aber ich brauche dann auch mal Auszeiten. Ich brauche dann auch Zeiten für mich, wo ich mit niemandem rede. Dieses nicht reden müssen, nichts aushandeln müssen, nicht diskutieren müssen, nicht abgelenkt werden, sondern diese Klarheit, die sich dann einstellt im Kopf. Und diese Ruhe, das kommt natürlich auch erst nach einer Woche oder 10 Tagen bei mir, dass dann so eine Klarheit kommt und dass man bestimmten Gedanken auch nachhängen kann. Dann aber auf der anderen Seite auch ganz klar Grenzen verschieben, sich pushen, sehen, was geht, körperlich geht, was mental geht, was man bereit ist auszuhalten. Ja, man kommt dann mit einem Selbstbewusstsein vom Trail, das soll jetzt nicht komisch klingen, aber man ist dann sehr, sehr ehrfürchtig, selbstbewusst.
Ich hätte eine letzte Frage an dich. Hast du unterwegs einen Lieblingsmoment? Ein Moment, der vielleicht auch immer wieder kommt, auf den du dich schon freust?
Das ist der Moment, wenn man realisiert, boah, jetzt bin ich wieder draußen, jetzt bin ich wieder unterwegs und es ist wirklich so. Also es ist gar nicht so, dass das so in den ersten Stunden passiert. So die ersten Stunden, da ist man noch ganz aufgeregt. Und ich habe natürlich auch immer Lampenfieber vor jedem neuen Trail. Ist man ganz, ganz nervös, habe ich an alles gedacht, was kommt auf mich zu? Habe ich wirklich alles dabei? Ist die Ausrüstung noch fit genug? Also man hat so dieses Lampenfieber. Und dann, wenn man auf dem Trail steht, die ersten Stunden, das ist reines Adrenalin. Dann ist man vielleicht auch ein bisschen zu schnell unterwegs. Aber das sind noch nicht so die Momente, wo man sagt, das ist jetzt irgendwie das, auf was ich mich freue. Das, auf was ich mich freue, das passiert dann so am zweiten, dritten Tag, so dieser Moment, wo dann sich schon sowas wie so Normalität einstellt und der Körper dann versteht und der Geist dann auch versteht, boah, ja, jetzt bin ich wieder draußen, jetzt bin ich wieder unterwegs und meine Aufgabe ist jetzt einfach zu laufen, um da anzukommen, was ich mir vorgenommen habe. Und sehr viel mehr muss ich eigentlich gar nicht machen. Essen, schlafen, laufen, essen, schlafen, laufen. Und das ist meine Aufgabe. Und währenddessen habe ich Zeit, Podcasts zu hören. Ich bin dann auch irgendwann super kreativ. Dann fangen meine Synapsen an zu feuern, im besten Sinne. Ich benutze das Handy dann auch, um Notizen zu machen, weil man dann plötzlich kreative Gedanken hat. Und das sind dann die Momente, wo ich dann denke, ja, jetzt bin ich auf dem Trail, jetzt bin ich wieder unterwegs. Und das wird jetzt die nächste Zeit so weitergehen. Und dann ist man einfach nur happy und
in the zone.
In the zone, ganz genau.
Schön. Ach toll. Ah, danke, liebe Mareike, das war so augenöffnend und du hast so viele neue Perspektiven für mich persönlich aufgezeigt. Ich freue mich jetzt sehr auf mein eigenes kleines Waldwanderabenteuer im Sarek, was wahrscheinlich nur ein paar Tage dauern wird. Aber wenn ich darf, würde ich mich vielleicht vorher nochmal per WhatsApp melden und noch so ein paar Nachfragen stellen.
Sehr, sehr gerne. Was hast du denn im Sarek vor, wenn ich schon mal ganz neugierig so fragen darf?
Also, das Ziel ist es, also ich habe gehört, es gibt ja keine festen Wanderwege, sondern es ist ja ein, man sagt ja so, die letzte Wildnis Europas. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Ich habe mir das so vorgestellt, ich bin mit Kompass unterwegs, ich lege mir vorher eine ungefähre Route zurecht, möchte ungefähr wissen, wo ich wieder rauskomme und lass mich dann mal treiben. Ob das jetzt 3 Tage werden oder 4 Tage, das würde ich dann spontan entscheiden. Ja, so ist der Plan.
Klingt sehr gut. Ich glaube, mein ganz spontaner Tipp an dich wäre, bereite dich darauf vor, den Plan über Bord zu werfen.
Okay, also flexibel bleiben.
Flexibel bleiben. Also man sollte immer einen Plan haben, man sollte immer Ideen haben, wie schon gesagt, Risiken voraussehen, aber bereite dich auch darauf vor, flexibel zu sein, spontan zu sein, umzuplanen und dann wirst du die Time of your life auch im Sarek haben. Unbedingt.
Ach, ja. Schön. Ich werde ein kleines Update geben.
Ja, bitte. Wir müssen danach reden, Kira.
Na, unbedingt. Ich melde mich bei dir. Jetzt sage ich aber erstmal danke für das super schöne Gespräch. So, bevor die Folge zu Ende ist, noch eine wichtige Info, damit ihr Mareike auch findet, beziehungsweise ihren Podcast Wanderwach und Kaffee. Den gibt es auf allen gängigen Plattformen. Und on top zu den einzelnen Geschichten findet ihr auch immer noch so ein paar visuelle Eindrücke, also Bildmaterial, auf ihrem Instagram-Kanal wanderwach-kaffee-podcast. In den einzelnen Episoden spricht Mareike mit ganz unterschiedlichen Menschen über ihre Langstreckenwandererfahrungen, aber es geht auch um ganz viele andere Outdoor-Aktivitäten. Also ich glaube, da findet jeder irgendein Thema. Absolute Empfehlung von Herzen. Und ja, ich freue mich natürlich auch, wenn ihr euch bei mir meldet. Ich freue mich immer über Feedback, Anmerkungen, Wünsche, was auch immer. Und was ich wirklich toll finde, ihr schreibt auch häufig irgendwie noch so ein paar Sätze zu eurer Person dazu, zu euren Reiseerfahrungen. Damit bitte niemals aufhören. Das ist ja total spannend für mich. Schön, euch kennenzulernen. Ja, so und jetzt ist erstmal hier Sendepause angesagt. Macht's euch schön. Danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt und bis nächste Woche.